Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Marco und Oliver gehen der Frage nach, ob wir die Dinge tun, weil sie möglich und machbar sind oder weil wir sie lieben und tun wollen.
Folge 9, Marco. Wir wollen uns heute mal über Motivation unterhalten und was uns eigentlich antreibt. Das ist, glaube ich, gerade dieser Tage für viele eine gute Frage. Wir kommen ja aus einem langen Wochenende. Ostern liegt hinter uns oder ich sag mal, wir sind auf der Zielgeraden. Und wenn man jetzt mal in den Kalender schaut, dann sind viele, glaube ich, unserer Hörer, ich ja selber nun auch, seit nahezu über 12 Monaten im Homeoffice, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, was motiviert uns? Wir wollen aber ja jetzt nicht hier in ganz andere Sphären abschweifen, sondern bleiben ja bei unserem Denkfutter-Format dabei, dass wir uns über Fußball und Unternehmen unterhalten.
Ja, aber wir haben ja immer auch eine persönliche Ebene und man unterscheidet ja vielleicht, um ein ganz wenig theoretisch zu werden, grundsätzlich immer zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also was intrinsisch bringe ich selbst mit an Antrieb? Und die Frage ist ja dann auch sehr naheliegend, gibt es darüber hinaus auch Möglichkeiten, Menschen, sich selbst, aber auch andere von außen zu motivieren durch was auch immer. Da können wir ja gleich nochmal drauf blicken. Und du hast recht, in diesen Zeiten des Lockdowns, wo wir viel zu Hause sind, wo wir viel im Homeoffice sind, fehlen natürlich soziale Kontakte unter anderem. Und das ist etwas sehr Wichtiges, weil ich glaube, für Menschen zählen soziale Kontakte zu den Grundbedürfnissen. Und wenn man nochmal ganz weit zurückgeht, dann kann man ja sagen, Motivation heißt, was treibt uns an, aber sozusagen was beeinflusst auch unser Verhalten und da gehört, glaube ich, als erstes hinzu, dass wir versuchen, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also so ist, glaube ich, die Theorie. Und in diesen Zeiten ist das nicht trivial, ne? Weil soziale Kontakte wenig da sind.
Absolut. Ich sag mal, wenn ich mal dein Bild aufgreife, Sozialkontakte und wir gehen mal ganz weit zurück und Dinge sinnvoll nutzen. Ich gucke ja aktuell eine Serie oder jetzt hier in diesem Podcast, lass uns das lieber eine Dokumentation nennen. Klingt, glaube ich, besser über die Varus-Schlacht.
Mach dir nichts raus, ich habe Netflix bald durch.
Ja, aber das, ich weiß nicht, ob du diese Dokumentation schon gesehen hast. Geht um die Varus-Schlacht im Teutoburger Wald. Römer gegen Germanen oder Barbaren, wie sie dort heißen. Und da lernt man eine ganze Menge über Motivation und Sozialkontakte in dem Sinne. Das ist tatsächlich sehr spannend, weil wie man dort, ich sag mal ja, oder in dem Fall die Germanen aus zerstrittenen Stämmen ein Team formen, wie sie sich motivieren. Du hast gerade gesagt, intrinsisch und extrinsisch kann man jetzt, ich sag mal, bei den einfallenden Römern im Zweifelsfall gilt beides. Wahrscheinlich waren sie aber mehr extrinsisch motiviert, dort ihre Gebiete sozusagen zu behalten und keine Tribute zu zahlen, aber man kann also dort selbst in so einer Serie ja gewisse Dinge ablesen oder lernen, die fürs sozusagen hier für unsere Themen passen, weil da, was du ja siehst, ist, du brauchst tatsächlich eine enorme Motivation, wenn du eine Aufgabe angehen willst, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz trivial zu sein scheint. Und du brauchst auch eine gewisse Ordnung. Und ich meine, in dem Fall, die Römer haben dort von ihrer Ordnung gelebt und als diese Ordnung gestört wurde und die, von denen sie vermeintlich dachten, sie haben keine Ordnung, plötzlich einen guten Plan hatten, gepaart mit der Motivation, kam es quasi zum nahezu Unmöglichen. Also es hat mir neben dem Effekt, dass man in der Corona-Zeit die Zeit irgendwie sinnvoll nutzt für Weiterbildung, da tatsächlich auch nochmal einen Input gegeben.
Spannend, also das ist wirklich ein interessantes Beispiel. Im Sport ist Motivation natürlich auch ein Begriff, der ständig verwendet wird. Und manchmal sehe ich das auch in unserem Umfeld einigermaßen kritisch. Ich benutze den Begriff selbst relativ selten, sondern sage auch manchmal, wichtiger ist halt sozusagen auch die Freude an dem zu haben, was man tut, den Sinn darin zu sehen. Ich glaube, das haben wir in unserer ersten Folge auch schon mal angerissen. Es geht ja ein Stück weit darum, wenn ich jetzt erstmal auf mich selbst schaue, zu fragen, was sind eigentlich Faktoren, die für mich wichtig sind, um meine Leistung hochzuhalten. Also ich habe eine gewisse Leistungsfähigkeit im Sport, im Fußball oder meinetwegen auch im Unternehmensumfeld. Und dann kommt ja so etwas wie Leistungsbereitschaft oder das Umfeld hinzu, Faktoren, die wichtig sind und diese Leistungsfähigkeit auch beeinflussen. Im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn ich mich zum Beispiel dauerhaft in meinem Umfeld nicht wohlfühle, mich überfordert fühle, dann wird meine Leistungsfähigkeit darunter leiden. Wenn ich aber einen Sinn sehe in meiner Tätigkeit, wenn ich, wie wir Fußballer natürlich, da ist das ja sehr verbreitet, diese intrinsische Motivation ist halt sehr stark, weil wir normalerweise als Profis etwas tun, was wir schon als Kind geliebt haben, was wir einfach sowieso gerne machen und von daher brauchen wir vielleicht etwas weniger als im unternehmerischen Umfeld sozusagen Einflüsse oder noch Anschubsen von außen durch was auch immer, durch mögliche Boni, die ich erreichen kann, durch mehr Macht, mehr Einfluss, Anerkennung. Wobei das Thema Anerkennung halte ich für ein zentrales in dieser ganzen Welt der Motivation. Ich glaube, darum geht's ums uns allen. Das ist schon fast wieder ein Grundbedürfnis, das wir Menschen haben.
Absolut. Und ich glaube, wir unterhalten uns ja in einer der nächsten, wenn nicht sogar in der nächsten Folge über das Thema Hiring oder wie ihr es Scouting nennt. Und auch da siehst du ja, dass, du hast gerade gesagt, dass es im Unternehmen vielleicht noch anders ist, aber es ist gar nicht so anders. Also das, klar machst du im Unternehmen nicht das, was du als Kind schon gerne gemacht hast, aber der Faktor, dass die Leute einen Grund sehen wollen, was sie da bewegen, warum sie das tun, der nimmt enorm zu. Also das ist einfach so, dass du tatsächlich ja eher ein Job machst, weil du auch da dahinter einen Sinn sehen willst und der dich auch motiviert. Und das ist ja das, wonach alle streben, zu sagen, ich schaff's als Unternehmen, die Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren, dass sie wirklich an ihren Arbeitsplatz gehen und sagen, ich sehe einen Sinn in dem, was ich hier tue. Und muss hier nicht mit Gehältern, Boni oder dem Obstkorb auf dem Tisch sozusagen geködert werden, sondern die Arbeit an für sich ist schon so interessant, spannend und wertschöpfend, dass ich sie gerne mache.
Ja, und da hat Motivation erstmal auch für diesen intrinsischen Bereich mit jedem Einzelnen zu tun, mit seiner Einstellung, auch mit seiner Persönlichkeit. Weil ich glaube eben auch daran, dass wir da nicht alle gleich sind. Es gibt wahrscheinlich ein paar Grundbedürfnisse, die für uns alle wichtig sind, aber dann gibt es schon individuelle Unterschiede. Der eine ist vielleicht besonders an Sicherheit interessiert und für den sozusagen ist meinetwegen Arbeitsschutz und das im Unternehmen oder wie ist mein Umfeld da, wie sicher kann ich mich fühlen, extrem wichtig. Dann gibt es aber auch Menschen, die vielleicht eher an Abenteuer, an außergewöhnlichen Erlebnissen interessiert sind, die kriegst du dann mit was anderem oder die sind aus anderen Gründen intrinsisch motiviert. Und ich glaube, dass das eben dann auch, bevor wir vielleicht zu nochmal so ganz extrinsischen Faktoren kommen, kann man sich ja auch fragen, was für ein Umfeld versuche ich zu schaffen im Unternehmen oder auch im Fußballclub. Wir bei Werder sagen ja schon, wir sind ein sehr leistungsorientierter Club, müssen wir auch sein, wenn wir in der Bundesliga Höchstleistung fordern. Aber wir versuchen für unsere Spieler und auch unsere Talente im LZ eine besondere, vielleicht auch menschliche, menschenfreundliche Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen können, wo sie eben, ja, ich verwende jetzt mal den Begriff, sich sogar ein bisschen geborgen, aufgehoben fühlen in dieser Werder-Familie und dann vielleicht eher bereit sind, auch mal für den Mitspieler, für den Club auch einen besonderen Weg zu machen, der vielleicht nicht gemacht wird, wenn es einfach nur um Geld und Einfluss geht.
Lass uns mal auf den Platz gehen sozusagen, weil das ist ja, finde ich, spannend. Ihr habt ja tatsächlich Wochenende von zu Wochenende mit einem, ich sag mal, physischen Gegner zu tun. Wie wichtig glaubst du, ist das für den Faktor Motivation? Also ist einfach die, ich sag mal, in eurem Fall die gegnerische Bundesligamannschaft eine Mannschaft wie jede andere Mannschaft, oder gibt es da auch nochmal eine Zusatzmotivation zu sagen, Mensch, die sind in der Liga weit über uns, jetzt den zeigen wir es mal, oder umgekehrt zu sagen, ich bin motiviert, weil ich weiß, heute kann es klappen, wir spielen gegen den Tabellenletzten. Also das im Unternehmen hast du diesen Faktor Gegner ja in dem Fall so nicht. Also wir haben, klar, haben wir einen Wettbewerb, aber wir spielen ja in dem Sinne erstmal nicht gegen den Wettbewerb. Das Bild würde nur funktionieren, wenn ich am Ende ins Kühlregal gehe und sage, zu welchem Produkt greift denn der Verbraucher jetzt? Zu unserem oder zu dem des Wettbewerbers? Aber wir haben es ja in dem Sinne nicht im, wir haben nicht den direkten Austausch mit dem Gegner in Anführungszeichen. Was glaubst du?
Ich glaube, dass dieser externe Faktor gegnerische Mannschaft oder Gegner auf dem Platz schon wichtig ist. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich als Spieler, dass es schon einen Unterschied macht, ob du gegen Bayern München spielst, in unserer Generation sozusagen immer das für mich das größte Highlight, oder ob du im Derby gegen den HSV antrittst oder ob du eben ein vermeintlich normaleres Spiel gegen den VfL Bochum hattest, wo vielleicht dieses extra bisschen Motivation dann nicht so da war. Natürlich versuchst du als Trainer und als Club auch immer wieder den Spielern zu sagen, Leute, ihr müsst sozusagen zu jedem Zeitpunkt eine gewisse Basis an Motivation mitbringen. Also diese intrinsische Motivation brauchst du ja in jedem Spiel. Das heißt, wir versuchen zu fördern, oder wir suchen auch solche Spieler, die eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer gewinnen wollen und immer hoch motiviert sind und die diese extra Motivation durch besondere Gegner zum Beispiel nicht brauchen. Und denen möglicherweise auch andere Faktoren wie eine Extraprämie dann gegen die Bayern oder so gar nichts bringt, weil sie einfach immer gewinnen wollen. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man das umdreht, erfolgreiche Sportler sind schon nach meinem Verständnis schlechte Verlierer. Also man kann vielleicht auch sagen, die es immer gewinnen wollen, kann man auch umdrehen, die können schlecht verlieren. Die haben ein Problem damit zu verlieren. Und es gibt ja in der Psychologie wieder, haben wir schon drüber gesprochen, diese Angst vor dem Verlieren, diese Verlustaversion. Dann ist man offensichtlich noch etwas stärker motiviert, wenn man etwas verteidigt, als sozusagen, wenn man etwas gewinnen kann.
Ja, weil ich sag mal, zur Motivation gehört ja auch ein Stück weit das Thema Konzentration auf eben den Erfolg. Und jetzt, ich sag mal, in meiner langjährigen Profikarriere in der Kreisklasse, da hattest du ja im Prinzip auch den Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist, aber wenn du jetzt einen vermeintlich schwächeren Gegner zu Gast hattest, dass da auch so ein, ich sag mal, so eine Art von Schlendrian reinkommt und man sagt, ah, das schaukeln wir heute mal eben hier locker über die 90 Minuten. Und am Ende geht's dann schief. Und man sagt, hi, was ist denn hier passiert? Ich meine, und da musst du ja, davon lebt ja am Ende des Tages beispielsweise der DFB-Pokal, dass du auch mal vermeintlich kleine Mannschaften ganz nach oben gespült bekommst, wo dann ja offensichtlich da entweder die Motivation nicht so da war, wie sie da sein sollte, oder umgekehrt eben aus diesem Zusatz heraus ungeahnte Möglichkeiten weckt. Also deswegen
gerade im Fußball, im DFB-Pokal, den du ja ansprichst, gibt es ja auch anders als in vielen anderen Sportarten viel häufiger den Fall, dass der Kleine den Großen schlägt, dass David gegen Goliath gewinnen kann. Und das hat natürlich mit Motivation zu tun. Wenn die Favoriten nachlassen, wenn sie nachlässig werden, wenn ihre Motivation nicht bei 100% ist, dann ist eben der Kleinere für dieses eine Spiel in der Lage, den Großen auch mal zu schlagen. Und das, glaube ich, ist auch ein Erfolgsfaktor dieser Sportart. Wenn ich das vergleiche mit Handball oder Basketball, wo, das ist ja auch ein großer Unterschied, die Bedeutung eines einzelnen Tores oder eines einzelnen Korbes geringer ist als im Fußball, da hast du natürlich viel seltener dieses Favoritensterben. Da setzt sich Qualität mit einer größeren Wahrscheinlichkeit durch als im Fußball, glaube ich, für ein einzelnes Spiel gerechnet. Ne? Und insofern ist Motivation ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn du die Bayern der letzten Jahre betrachtest, jetzt auch unter Hansi Flick haben sie ja nochmal, als sie die Champions League gewonnen haben, sie haben diese Qualität, aber sie hatten auf einmal dann auch wahrnehmbar ein höheres Motivationsniveau und oder vielleicht auch eine bessere Atmosphäre im Team, eine leistungsfördernde, aber doch auch freundliche Atmosphäre. Und das hat dazu geführt, dass sie nochmal ein paar Prozent oben drauf packen konnten.
Und kann es auch einen positiven Effekt haben? Ich meine, entweder jetzt auf ein Spiel gerechnet oder jetzt auf in unserem Beispiel als Unternehmen auf ein Geschäftsjahr. Man sieht ja oft im Fußball, eine Mannschaft hat einen Lauf, positiven wie negativen, dass man bewusst sagt, okay, wir gehen jetzt mal volle Pulle ins Spiel oder in die ersten Minuten oder bei uns in die ersten Monate. Also dieses Jahr war es zum Beispiel, ich glaube, das hat aber auch einen deutlichen Effekt aus der Corona-Zeit heraus, dass ich, wenn du mit Kollegen oder auch anderen Menschen gesprochen hast aus dem Unternehmensumfeld, die gesagt haben, sehr merkwürdiges Jahr, es ging gleich mit Volldampf in den Januar und man war im Prinzip sofort wieder da nach den kurzen Weihnachtsferien. Und das kann ja auch eine Taktik sein, zu sagen, ich mache quasi den Fast Start und sage, ich habe zwar ein Jahresziel, aber ich gehe gleich mit 120% in den Januar rein oder bei euch dann in die ersten 10 Minuten und überrascht den Gegner und komme auch in so eine positive Motivation rein, zu sagen, oh, es läuft und jetzt fahre ich auch quasi mit diesem Dampf auf dem Kessel den Rest des Weges weiter.
Definitiv. Ich halte das für eine gute Strategie oder in der Analogie auf die Saison bezogen und euer Jahresziel ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich schon daran glaube, dass der Saisonstart eine große Bedeutung hat. Deswegen ist es auch so wichtig, wie ist eigentlich der Spielplan? Spiele ich am Anfang gleich gegen Bayern, Leipzig und Dortmund und verliere dreimal, dann bin ich hinten in der Tabelle und habe im Grunde schon gefühlt für das ganze Jahr wieder Abstiegskampf. Wenn ich am Anfang aber sozusagen es mir gelingt, von den ersten 4 Spielen 3 zu gewinnen, dann habe ich eine andere Situation und das verändert natürlich das Gesamtsystem, ne? Und man muss ja auch sagen, bei all unseren Themen hier bei Denkfutter und im Fußball, diese Erfolgsfaktoren, die relevant sind, die haben ja alle miteinander auch zu tun. Unser Begriff heute, Motivation, hat zum Beispiel, glaube ich, auch mit Zielen zu tun. Man versucht, Motivation ja auch zu fördern durch ein gemeinsames Ziel, durch ein gemeinsames Zielbild vielleicht sogar, was man sich vor Augen führt. Wir haben festgestellt, dass sozusagen ein Ziel zu haben, eine gemeinsame Vision zu haben, gemeinsame Werte zu haben, auch wichtig ist für ein Team. Und das spielt natürlich auch für Motivation eine Rolle. Oder wir haben vor 2 Wochen oder so, glaube ich, über Führung gesprochen. Oder vor einigen Wochen. Und ich habe gestern auch noch wieder ein bisschen bei Netflix oder bei Amazon Prime rumgesurft und habe mir Guardiola bei Man City, diese Dokumentation, nochmal ein bisschen angeschaut. Und Führung ist natürlich auch wichtig für Motivation. Wenn da vorne ein Trainer in der Kabine steht, der charismatisch und emotional die Leute mitreißt, dann kann da schon Motivation entstehen. Also es ist nicht so, dass alles im einzelnen Spieler allein passiert, sondern ich glaube schon, dass die Einflüsse durch Führung, durch die Atmosphäre im Team, durch was auch immer beeinflusst werden kann. Ich meine, wir sehen es doch auch alle, wir können ausgetrickst werden als Menschen auch. Wenn wir eine Fitness-App haben, joggen wir mehr, als wenn wir keine haben vielleicht, ne? Weil es die Motivation unterstützt. Oder es gibt diesen schönen Versuch, wo man Klaviertöne hinter Treppenstufen legt. Kennst du das? Also wo man dann Leute dazu bringt, die Treppe zu nehmen, dadurch, dass man einfach sozusagen in dem Moment, wo sie drauftreten, gibt's einen Ton. Und das motiviert eben mehr, als wenn man da sozusagen ganz nüchtern hochgeht.
Stimmt. Wie ist jetzt, ich sag mal, wir haben gerade gesagt, wir gehen schnell ins Spiel mit einer Strategie. Umgekehrt, du liegst zur Halbzeit 3-0 zurück oder, ich meine, wir müssen über Schalke sprechen, du hast quasi den negativen Lauf. Wo holst du dann die Motivation her? Braucht es da, du hast gerade gesagt, der Trainer, braucht es dann einen externen sozusagen, der sagt, so Freunde, jetzt erst recht, zweite Halbzeit kommt noch, Oder die, sagen wir mal in einem anderen Fall, die ersten 3 Monate, die sind schwierig gewesen im Jahr, aber wir haben ja noch einige vor uns. Braucht es da quasi jemanden, der diese Motivation reinbringt? Oder gibt es auch Spieler, die sagen, ich ziehe meine Motivation eben aus dem Rückstand und sage, ich gehe auch hier am Ende der 90 Minuten nicht als Verlierer vom Platz?
Ich glaube, eine Haltung oder ein Zeichen von guter Einstellung von Sportlern ist es auch ganz generell, nicht aufzugeben. Ich glaube, das lernst du als Sportler doch auch schon als Kind und gerade im Fußball, dass es möglich ist, einen Rückstand aufzuholen. Wir haben unsere Wunder von der Weser, an die wir uns immer wieder erinnern. Da bezieht sich das ja meistens auf Europapokalspiele, wo du das Hinspiel hoch verloren hast oder deutlich verloren hast und es dann dir im zweiten Spiel trotzdem noch gelingt, das wieder wettzumachen. Das ist vielleicht noch nicht ganz das Bild, das du meinst, aber auch innerhalb eines Spiels. Ich meine, ich habe selbst erlebt, in der Champions League, also auf höchstem Niveau, nach 60 Minuten 3-0 zurückzulegen gegen Anderlecht und dann haben wir in einer halben Stunde noch 5 Tore geschossen und haben das Spiel noch 5-3 gedreht. Das ist im Grunde dann auch ein Wunder von der Weser geworden. Über den Saisonverlauf, ich meine, unsere letzte Saison mit Werder war ja auch so, dass man einige Male drauf und dran sein konnte, aufzugeben. Aber wir haben es nicht getan, Gott sei Dank. Wir haben es mit viel Glück geschafft und haben am Trainer festgehalten, sind bei uns geblieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist. Und um zu deiner Frage zu kommen, wir haben trotzdem immer wieder auch an der einen oder anderen Stelle nutzen wir auch externe Personen, die dann vielleicht nochmal so ein extra, ich nenne es mal anschubsen, also die nochmal versuchen, ein paar Prozent oben drauf zu packen, zu dem, was sowieso schon da sein muss.
Okay, weil ich sag mal, was ja auch eine spannende Frage ist, wir hatten das gerade schon mal kurz andiskutiert beim Stichwort Gegner. Das ist natürlich im Fußball jetzt auch naheliegend. Bereitet ihr eine Mannschaft oder du als aktiver Sportler, konzentrierst du dich vor dem Spiel stark auf den Gegner oder auf das, was du selber kannst? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn du dich eher auf die Dinge beeinflusst, die du selbst nicht beeinflusst, sondern auf die Dinge konzentrierst, die du selbst beeinflussen kannst, dass du dann natürlich einen höheren Grad an Motivation erreichst, weil du ja auch wirklich merkst, ich bewirke hier was. Wir haben gerade drüber gesprochen, den Sinn des Jobs. Und es gibt ja auch viele Menschen, die dazu neigen, sich eher auf die Sachen zu konzentrieren, die in diesem, ich sag mal, Circle of Influence eher im äußeren Bereich liegen. Also sprich die Dinge, die sie eigentlich gar nicht beeinflussen können. Sprich, die sich sehr stark auch von der aktuellen Nachrichtenlage bewegen lassen. Und im Radio hören auf der A7 gab es eine Unfallvollsperrung und so fort, obwohl sie dort selber gar nicht fahren, geschockt sind und sagen, oh Gott, das auch schon nochmal wieder jetzt hier. Mhm. Und das kann ich mir ja vorstellen, dass das im Sport auch ein Effekt ist, wenn du dich jetzt auf eine Mannschaft vorbereitest, die eben gerade Tabellenführer ist oder einen guten Lauf hat. Wenn du jetzt nur schaust, wie gut die gerade sind und nicht guckst, was du selber gut kannst, dass man dann leicht geneigt ist, abzudriften sozusagen von dieser eigenen Motivation, sondern ja eher das Umgekehrte. Du bist nahezu beeindruckt von dem, was da auf dich zukommt.
Das ist glaube ich, eine Gefahr. Natürlich musst du dich mit dem Gegner beschäftigen. Natürlich musst du dich auch sachlich fragen, was gibt's jetzt für Einflussfaktoren, die vielleicht wichtig sind für das kommende Spiel. Aber meine Auffassung ist auch eher, dass du dich vor allem mit deinem eigenen Plan, mit deiner eigenen Situation beschäftigen sollst und mit deinen eigenen Fähigkeiten und Stärken. Und daraus eben die richtige Taktik, die richtige Strategie entwickelst. Und trotzdem muss man sagen, dass ich schon feststelle, dass wir früher uns noch weniger mit dem Gegner beschäftigt haben als heutzutage. Das liegt zum Teil bestimmt auch daran, dass mehr Daten da sind vom Trainer, dass mehr mit Matchplan sozusagen gearbeitet wird. Die beiden Trainer versuchen sozusagen zu antizipieren, was macht der andere, wie ist die Grundaufstellung, wie ist aber auch das taktische Verhalten. Also das ganze Spiel Fußball ist etwas, wissenschaftlicher, etwas analytischer geworden als früher. Ne, wir kennen alle Franz Beckenbauer, den Ausspruch, geht's raus und spielt's Fußball. Das war sozusagen seine Art der Motivation. Ich kenne auch noch Otto Rehhagel natürlich, den ich ja hier immer mal wieder erwähne, der für mich ganz charismatisch und wichtig war in der Ansprache an uns total motiviert hat, uns heiß gemacht hat, uns begeistert hat. Aber wir haben uns sehr wenig mit dem Gegner beschäftigt, sondern eben mehr mit unseren eigenen Stärken. Und heute bereitest du dich intensiver, analytischer und datenorientierter auf den Gegner vor. Ne? Insofern hat sich da die Fußballwelt ein bisschen weiterentwickelt.
Da bin ich jetzt ja wieder bei meiner Serie Dokumentation auf den Gegner vorbereiten, analytisch. Wahrscheinlich nicht mit Zahlen, aber auch da siehst du wieder die Römer und die Germanen, die Varusschlacht. Sie haben sich ja eben auf ihre Stärken konzentriert und haben eben nicht gesagt, geht's raus und verprügelt die Römer, sondern komm, wir locken sie hier in den Wald und schlagen sie mit den Waffen, die wir haben, auf unserem Platz. Und ich glaube, da ist...
War auch eine gute Taktik, ne?
Absolut.
Mich würde noch interessieren, in vielleicht ein konkreter Aspekt, aber vielleicht interessiert das auch viele Zuhörer, wie wir das sehen, nämlich das Thema Geld. Glaubst du, ganz konkret gesagt, dass Menschen durch Geld motivierbar sind? Also arbeitet ihr viel mit Boni, mit Prämien? Sozusagen, wenn du das Ziel erreicht hast, dann kriegst du sozusagen noch Summe X obendrauf. Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die eine Führungskraft auch dem Team anbieten kann, um sie nochmal extra zu motivieren? Also ich gebe mal ein Beispiel aus dem Fußball, was mich persönlich zum Beispiel irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wo ich immer das Gefühl hatte, ey, das gibt mir nochmal ein bisschen extra Kick, ist, wenn ich wusste, wir haben dann zum Beispiel, wenn wir am Freitag gespielt haben, 2 Tage frei. Das klingt jetzt blöd, aber wenn der Trainer schon gesagt hat, hey, wenn wir heute gewinnen, 2 Tage frei, dann hat das eher einen Effekt gehabt, wahrscheinlich bei mir, als wenn er gesagt hätte, ihr kriegt jetzt nochmal hier eine Plastiktüte voll Geld.
Ja, ist ja ein Riesenthema und ich meine, ich habe in meinem Berufsleben da auch schon einiges erlebt von bis. Und ich würde sagen, ohne Geld geht es logischerweise nicht. Du wirst vermutlich lange suchen müssen, bis du ein Unternehmen findest, wo du sagst, die Mitarbeiter kommen auch ohne Bezahlung und machen einen tollen Job.
Ich glaube, naja, Ehrenamt ist auch ein Riesenthema, können wir auch nochmal drüber reden.
Da sind wir dann auf einer ganz anderen Ebene, absolut. Da hast du, glaube ich, tatsächlich dann eine andere Art von Motivation. Jetzt aber mal im normalen Bereich bleibend. So, aber ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, ich sag mal aus meinem Berufsleben, das Ganze hat Grenzen. Also dass du kannst es nicht, ich sag mal, linear steigern und sagen, je mehr Geld ich in die Plastiktüte mache, umso besser ist das Ergebnis des Mitarbeiters. Ich glaube, da ist irgendwann eine Abrisskante. Du hast einen Abnutzungseffekt und deswegen ist das sicherlich nicht das Mittel der Wahl. Und wie gesagt, ich war auch in Unternehmen, wo das sehr stark ausgespielt wurde. Da sind am Ende des Tages auch Mitarbeiter gegangen zu anderen Unternehmen, weil sie gesagt haben, ich möchte was anderes machen. Das ist ja ein guter Beleg, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, wichtig ist, dass du, oder sagen wir mal so, das Geld ist, glaube ich, ohne dass das jetzt komisch klingen soll, aber so eine Art Hygienefaktor. Also dass jeder muss Geld verdienen, weil du brauchst auch Geld, um deinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Also
da ja, es hilft, das Grundbedürfnis Sicherheit zu befriedigen. Und da waren wir ja am Anfang. Die Grundbedürfnisse müssen ja ein Stück weit als erstes betrachtet werden. Wenn da ein Problem da ist, dann beeinflusst das die Motivation sicherlich am stärksten. Aber vielleicht stimmst du mir zu, dass sozusagen Geldprämien weniger extra motivierend sind als vielleicht andere emotionalere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel 2 Tage frei, die ich dann nutzen kann mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Bei Fußballern, glaube ich, hat das einen gewissen Effekt. Oder eben so lustige Sachen, wie wir das eben beim Treppensteigen und dem Klavierspiel gesehen haben.
Ja, ich glaube, man muss halt einfach schauen, man darf da wahrscheinlich nicht den Profifußballer vergleichen mit einem Mitarbeiter oder in unserem Fall, wir sind eine Genossenschaft und da kann man mal, glaube ich, ins Leben reingreifen. wenn ich unsere Landwirte nehme, die uns die Milch liefern und deren Teil wir ja nun sind als Genossenschaft, die aktuell sicherlich nicht eine Einnahme haben mit dem Milchpreis, den wir für sie erwirtschaften können oder die Milchbranche insgesamt, wo sie sagen, Mensch, Geld spielt keine Rolle. Im Gegenteil, sie brauchen wirklich das Geld, um auf den Höfen zu investieren. Das sind gerade Themen wie Tierwohl, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima. Das heißt, sie müssen massiv in ihre Höfe investieren. Das heißt, da geht's wirklich jetzt um Geld. Das ist kein Luxusgut, wo ich sage, wie kann ich jetzt den Landwirt motivieren, hier stolzer DMK-Genosse zu sein, mit welchen Dingen außerhalb des Geldes. Also zu Recht würde mir jeder Landwirt sagen, erstmal brauche ich hier Grundauskommen, um meine Ausgaben zu liefern. Und dann können wir uns darüber unterhalten, was hier ansonsten noch schöne Dinge in der Genossenschaft zu finden sind und warum ich stolzer DMK-Genosse bin. Also da ist, glaube ich, eine Spannbreite. Und auch da sieht man, es braucht halt beides. Auch in Zeiten wie diesen, wo halt, ich sag mal, in der Molkerei Wirtschaft gerade für den Landwirt wieder nicht unbedingt eitel Sonnenschein ist, braucht es aber auch eine Perspektive, braucht es Themen, mit denen sich die Molkerei beschäftigt, eine Marke, die einen gewissen Stolz auslöst, um auch den Blick nach vorne richten zu können.
Ja. Wir sind im Grunde am Ende, aber ich stelle auch fest, auch da gibt es noch Dinge, die man weiter betrachten könnte. Zum Beispiel, aber da machen wir nochmal eine eigene Folge. Was passiert eigentlich, wenn man Ziele erreicht hat, wenn man Erfolg gehabt hat? Wie schafft man es vielleicht trotzdem dran zu bleiben und im nächsten Jahr das zu bestätigen? Es gibt ja die These im Sport, oben zu bleiben ist viel schwieriger als hoch zu kommen. Ich wünschte, das könnte ich demnächst auch wieder von Werder sagen. Wir müssen erstmal wieder hochkommen, aber... Super, sag doch nochmal unsere E-Mail-Adresse, falls es irgendwie Anmerkungen, Kritik, Fragen gibt.
Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal ganz was anderes sagen, wo du sagst, Erfolge bestätigen und was motiviert uns. Mich motiviert ja wahnsinnig, dass wir hier mit unserem Denkfutter-Projekt gleich mal für den Deutschen Podcast-Preis nominiert sind und man als Hörer uns auch entsprechend für uns voten kann. Das heißt, wer mag, geht einfach mal auf die Website des Deutschen Podcast-Preises, Google wird da helfen, und scrollt sich da durch nahezu Millionen
von... Gibt, glaube ich, ein paar Mitbewerber, ne?
Ein paar gibt es, aber ich bin da guter Dinge. Also wer mag, schaut sich das an, gibt uns dort unsere Stimme. Was ich aber noch fast viel motivierender finde, ist, was wir doch inzwischen für eine ganze Reihe Feedback auf unsere E-Mail-Adresse denkfutter@dmk.de bekommen. Ganz besonders hat mich gefreut die Tage, dass ich eine meiner italienischen Kolleginnen, Bruna, wenn du es hörst, du bist gemeint, gemeldet hat und uns beiden, Marco, hier doch ein gutes Kompliment ausgesprochen hat. Ich glaube, sie hatte die Folge Diversität gehört und Bruna ist 60 und hat sich dort, glaube ich, sehr stark wiedergefunden in dieser Konstellation aus jungen und alten, erfahrenen und agilen Mitarbeitern. Das finde ich mega motivierend, wenn wir hier so ein Feedback bekommen. Das heißt, die Einflugschneise steht weiter. Ansonsten, was das Voting für den Podcastpreis betrifft, einfach mal in die Shownotes der Folge hier schauen. Da werden wir den Link wahrscheinlich auch nochmal reinpacken. Und
ja, mi chiamo Marco, ciao, a dopo.
So.
Ich habe mal Italienisch gelernt.
Was soll ich dazu jetzt noch sagen, außer das war mal wieder eine tolle Folge Denkfutter. Hat Spaß gemacht und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Super.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.